Ja? Versteht ihr mich eigentlich? Bin ich laut genug, deutlich? Ja? Okay, gut. Ja, gut, dass wir die Technik auch haben, ne, damit ihr mich auch gut versteht. Ja, und dass wir eine gemeinsame Sprache haben, dass wir alle Deutsch verstehen können. Was wäre denn, wenn ich jetzt flüstern würde? Ich meine, mit dem Mikrofon geht das trotzdem einigermaßen. Aber ohne dieses Mikrofon, wenn ich flüstern würde, würdet ihr mich weniger gut verstehen. Oder wenn ich jetzt Russisch reden würde, würden mich vielleicht ein paar Leute verstehen. Wenn ich Arabisch sprechen würde, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele. Und spätestens, wenn ich mit Mandarin anfangen würde, keine Angst, ich kann diese ganzen Sprachen nicht, würde mich keiner mehr verstehen. Und ja, wir leben in einer globalen Welt. Es wird alles immer interkultureller und es wird spannender, sich gegenseitig zu verstehen. Und zum Glück haben wir so viele technische Hilfsmittel, Übersetzungshilfen. Und wir haben auch, wir lernen schon in der Grundschule mittlerweile Englisch als Weltsprache, damit wir uns ja weltweit einigermaßen gut verständigen können. Und heute ist Pfingsten. Heute wird es auch darum gehen, dass Verständnisschwierigkeiten aus dem Weg geräumt wurden. Ich lese das Pfingstereignis aus Apostelgeschichte 2, die ersten 13 Verse. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jedem von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in unserer Muttersprache verstehen? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkündigen. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind voll süßen Wein betrunken. Das ist das sogenannte Pfingstereignis, wie es sich zugetragen hat. Ja, und es beginnt damit, dass die Apostel, dass die Jünger von Jesus am Tag des Pfingstfestes zusammen waren. Hier wird schon deutlich, Pfingsten ist kein ausschließlich christliches Fest. Es ist tief im Judentum verankert. Es ist ursprünglich im Judentum ein Erntefest, wo zum einen dafür gedankt wird, dass die Ernte empfangen wurde, zum anderen aber auch dafür gebetet wird, dass auch die weitere Ernte segenreich ist. Es ist aber auch im Judentum nicht nur ein landwirtschaftliches Fest, sondern viel mehr. Es hängt zusammen mit dem Passafest. Und Pfingsten heißt auch der 50. Tag, weil das Pfingstfest 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wird. Und es wird sich daran erinnert an Gottes Handeln am Volk Israel, wie er das Volk Israel am Passafest davor verschont hat, an den Plagen und vor allem an dem Racheengel, der den ägyptischen Pharao dazu gebracht hat, dass er das Volk Israel aus Ägypten ziehen lassen hat. Und 50 Tage später, nach diesem Auszug, ist dann das Volk Israel am Berg Sinai angekommen und Mose ist hinaufgestiegen, hat von Gott die 10 Gebote empfangen und hat sie heruntergebracht zum Volk Israel. Und ja, das finde ich so interessant, das hängt so alles miteinander zusammen und Gott führt das Volk Israel nicht nur in die Freiheit, aus der Knechtschaft, sondern er gibt ihnen auch einen Weg vor, wie sie leben können. Er zeigt ihnen, wie ein Leben nach seinen Vorstellungen, nach seinen Maßstäben läuft, indem er ihnen die Gebote gibt. Ja, und die Jünger waren hier alle am selben Ort versammelt, in Jerusalem. Und das haben sie nicht einfach so gemacht, sondern weil Jesus sie dazu aufgefordert hat. Jesus hat zu ihnen gesagt, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, im Vers 4, kurz vor der Himmelfahrt, sagt er zu ihnen, beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, ja genau, so steht es hier, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Er hat sie also aufgefordert, dort nach Jerusalem zu gehen, um zu warten. Sie hatten einen Auftrag bekommen und jetzt sollten sie warten, dass sie zugerüstet werden für den Auftrag. Und den Auftrag hat Jesus ihnen direkt danach gesagt und der steht hier in Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das ist der Auftrag, den die Jünger Jesu bekommen haben und das ist aber auch die Verheißung, wartet darauf, dass ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft vom Himmel, mit meinem Geist, damit ihr ausgerüstet seid, für diesen Auftrag zu verkündigen. Und so waren die Jünger zusammen, es waren um die 120 Jünger, schätzungsweise, und unter ihnen waren auch die 12 Jünger. Sie wurden erst in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wieder 12, weil Judas Iskariot sich das Leben genommen hat, sie waren nur zu 11 und sie haben dann in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartezeit, einen 12. Apostel dann bestimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger da saßen und ja, verunsichert, vielleicht auch ein bisschen verwirrt, vielleicht sogar ängstlich waren. Sie hatten eine Zusage von Jesus bekommen, sie haben einen Auftrag von Jesus bekommen, aber er hat ihnen gar nicht gesagt, wann sie zugerüstet werden. Er hat ihnen gar nicht gesagt, wie das vonstatten sein laufen wird, wie das passieren wird. Und sie waren einfach nur aufgefordert, zu warten. Und sie warteten, weil sie nicht einfach aus eigener Kraft rausgehen sollten, um diesen Auftrag zu erfüllen, sondern die Kraft, die Gotteskraft sollte ihnen dafür gegeben werden und nur aus dieser Kraft heraus sollten sie ihrem Auftrag nachkommen. Ja, und dann, 10 Tage nach Himmelfahrt, am Pfingstfest, war es soweit. Der Heilige Geist wurde ihnen gegeben und ja, das war der Beginn der Erntezeit im übertragenen Sinne, denn wir lesen in der Apostelgeschichte ein bisschen später, dass sich Menschen bekehrten, dass sie in diese Jesus-Nachfolge aufgenommen wurden, dass sie Jesus nachgefolgt sind, dass die Gemeinde gegründet wurde, dass sie gewachsen ist. Und auch diese Ernte hat Jesus seinen Jüngern vorausgesagt. In Johannes 14, Vers 12 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und jetzt war es soweit. 50 Tage nach dem nach dem Sterben bzw. nach der Auferweckung von Jesus Christus und 10 Tage nach der Himmelfahrt, wo Jesus zu seinem Vater aufgefahren ist, sollte der Tag sein, an dem die Jünger den Heiligen Geist empfangen. Und wir lesen in den Versen 2 bis 4, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Ich lese die Verse nochmal. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Dieses Brausen, es kam vom Himmel. Es kam von Gott. Es hat den göttlichen Ursprung. Die göttliche Schöpferkraft kam runter auf die Erde vom Himmel. Und um die Menschen, um die ganze Erde zu verändern. Und auch da, finde ich, ist eine Parallele zu der Geschichte des Volkes Israel am Berg Sinai zu erkennen. Mose ging hoch, um von Gott zu empfangen, die 10 Gebote, und ging hinab, um sie dem Volk zu bringen. Jesus fährt hinauf an Himmelfahrt und sendet seinen Heiligen Geist, um den Gläubigen sein Gesetz ins Herz zu schreiben. So wurde es in Jeremia 31 vorausgesagt, als es um den neuen Bund ging. Da steht, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und das erfüllt sich jetzt. Gottes Geist schreibt sein Gesetz in die Herzen der Menschen, die ihm nachfolgen, die ihm glauben. Und wie das passiert, das wird hier mit 2 eindrücklichen Elementen beschrieben. Mit Wind und mit Feuer. Und der Wind äußert sich in einem Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt, so steht es hier. Und Wind ist erstmal als solches nicht sichtbar. Er ist aber hörbar. Wind ist hörbar. Und dieses Geräusch von dem Wind erfüllt das ganze Haus, steht hier. Er ist für alle hörbar. Und was ich so interessant finde, ist, dass Wind und Geist die gleiche Wortbedeutung haben. Sowohl im Hebräischen mit Ruach als auch im Griechischen mit Pneuma ist es der gleiche Wortstamm von Wind und Geist. Gottes Geist kommt in Form eines Windes auf sie herab. Und er ist unsichtbar und er ist unverfügbar. Er ist nur wahrnehmbar durch die Wirkung, die er hinterlässt. Das ist sowohl beim Wind, wenn wir sehen, wie er Bäume hin und her wiegt, wie er Wellen hoch schießen lässt. Der Wind an sich ist nicht sichtbar, aber das, was er macht, die Wirkung. Und dann ist da das Element des Feuers. Zungen wie von Feuer, die sich verteilen auf jedem von ihnen, ließ sich eine nieder. Feuer ist sichtbar. Feuer ist verzehrend. Feuer ist wärmend und ist ja ein sehr, sehr starkes Element. Und beide Elemente zusammen haben etwas gemeinsam. Sie können zum einen sehr, sehr klein und leise auftauchen. Ein ruhiges Säuseln von einem Wind, eine kleine Glut und eine kleine Flamme, die daraus entfacht. Aber auch wie hier, unkontrollierbar kommen, unbändig, wenn sie erstmal entfacht sind. Gerade Wind und Feuer in Kombination ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Da sind schon so viele Waldbrände so unkontrollierbar haben sie sich ausgebreitet, weil Wind und Feuer zusammengespielt haben. Und auch im Alten Testament sind Wind und Feuer immer Zeichen dafür, dass Gott dem Menschen nahe kommt. Und auch da passiert es mal laut, mal leise. Bei Mose wird das sichtbar. Gott ist Mose im brennenden Dornbusch begegnet. Aber er ist ihm auch in einem säuselnden Wind begegnet. Und auch hier an Pfingsten kommt Gott den Menschen durch Wind und durch Feuer nahe. Ich finde, das kann man auch gut auf heute anwenden. Wenn Gottes Geist heute wirkt, ist das auch mal laut, mal leise. Bei dem einen war es vielleicht so, dass er von Gott total schlagartig ergriffen wurde, dass ihm auf einmal schlagartig bewusst wurde, diesen Gott brauche ich. So wie bei Paulus. Es hat ihn wortwörtlich aus dem Sattel gerissen. Er wurde umgehauen von Gott, als Gott ihm begegnet ist. Und vielleicht hat der ein oder andere hier auch so eine Erfahrung mit Gott gemacht. Der Geist Gottes wirkt aber auch manchmal still und leise. Über einen langen Zeitraum hinweg. Vielleicht nehmen wir es erstmal gar nicht so wahr. Und wir stellen uns auf einmal Fragen, die Gott betreffen und interessieren uns auf einmal. Und auch so wirkt der Geist Gottes. Und dieses Geschehen, was hier passiert ist am Pfingstfest, wurde von Johannes dem Täufer auch vorausgesagt. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, in Lukas 3, Vers 16, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das ist hier geschehen. Die Jünger, die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, wurden hier mit Heiligen Geist und mit Feuer getauft. Und hier steht, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wir haben es hier hauptsächlich mit relativ ungebildeten Männern und Frauen zu tun, die Jesus nachgefolgt sind. Und auf einmal sprechen sie Sprachen, die sie überhaupt nicht gelernt haben. So wie Marcel das auch erlebt hat in seinem Einsatz. Auf einmal konnte jemand eine Sprache sprechen, die er nicht gelernt hat, um Gottes große Taten zu verkündigen. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Das kann der Heilige Geist in einem wirken. Und er wurde hier über die Jünger ausgegossen, weil sie Jesus vertraut haben, weil sie gehorsam waren und das gemacht haben, was er gesagt hat. Er hat zu ihnen gesagt, geht hin nach Jerusalem und wartet auf die Kraft, die ihr empfangen sollt. Und das haben sie gemacht. Und ihr Warten wurde belohnt. Und der Heilige Geist, den kann jeder von uns empfangen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es ist so einfach. Wir brauchen Gott nur darum bitten und er wird uns den Heiligen Geist ausgießen. Er wird uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und ja, was ich auch so spannend finde, ist, dass der Heilige Geist nicht erst seit Pfingsten am Wirken ist. Der Heilige Geist war schon bei der Schöpfung dabei. Wir lesen in 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes war von Anfang an dabei, auch schon hier auf der Erde. Und wir lesen auch im Alten Testament, wie er auch dort schon vereinzelt ausgewählte Männer ergriffen hat. Zum Beispiel bei Gideon oder bei David, wo er gesalbt wurde. Da steht, Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Und auch bei Jesus. Jesus wurde getauft und der Geist Gottes, seines Vaters, kam aus dem Himmel auf ihn und dann fing Jesus erst an zu wirken. Was aber jetzt so besonders seit dem Pfingstereignis ist, ist, dass der Geist nun nicht mehr nur für ausgewählte Menschen bestimmt ist, sondern für alle Gläubigen. Alle Gläubigen sollen den Heiligen Geist empfangen und sollen ihn ja konstant in sich tragen. Und hier bei den Aposteln, bei diesem Pfingstereignis, äußert sich das darin, dass die Apostel in anderen Sprachen reden und die großen Taten Gottes in anderen Sprachen verkündigen. So steht es hier in Vers 11. Und Marcel hat eben aus 1. Korinther 12 gelesen und da sehen wir, dass es verschiedene Arten der Zungenrede oder der Sprachenrede oder auch Zungen- oder Sprachengebet, es wird unterschiedlich genannt, da gibt es unterschiedliche Formen. Zum einen die, dass man wirklich in einer existierenden anderen Sprache spricht, um Gottes Taten zu verkündigen, aber auch, dass Gottes Geist einem eine Sprache eingibt, die tief Verborgenes aus dem Herzen an die Oberfläche bringen möchte, die den Menschen in den Lobpreis führen soll, die den Menschen zum Feiern bringen soll, aber auch manchmal in Trauer und in Schmerz hervorkommt, um den Menschen so Gottes Nähe darzustellen und immer den Menschen in diese Kommunikation, in das Gebet mit Gott zu führen. Hier ist es aber bei diesem Pfingstwunder die Sprache der Verkündigung. Und ja, diese Verkündigung zeigt seine Wirkung. Es ist wie eine Explosion. Auf einmal laufen alle zusammen und gucken, was ist hier passiert. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 11. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos verstaunt und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkündigen. Die Menge, die hier zusammenströmt, das sind sogenannte Diaspora-Juden. Das sind Juden, die Jahrhunderte zuvor in die verschiedenen Völker und Nationen um Israel herum verstreut wurden. Und sie haben teilweise über Generationen in anderen Kulturen gelebt und sind dann irgendwann aber aus religiösen Gründen zurück nach Jerusalem gezogen. Und zum anderen war ja auch das Pfingstfest, wo viele Pilger nach Jerusalem kamen, um gemeinsam das Pfingstfest zu feiern. Und wie wir in 1 Vers 8 gelesen haben, sollen sie die Völker der Erde repräsentieren. Und alle diese strömen jetzt zusammen, weil sie gehört haben, da ist was passiert. Sie haben dieses Getöse, dieses Brausen gehört und sie haben auf einmal gehört, wie da verschiedene Männer alle auf einmal in anderen Sprachen reden. Und ihre Reaktion ist ja sehr drastisch dargestellt. Sie sind bestürzt. Und in Vers 7 wird es nochmal gesteigert. Sie sind fassungslos vor Staunen. Im Griechischen kann es wörtlich übersetzt werden, sie sind außer sich. Sie begreifen einfach nicht, was da passiert. Dieses Phänomen, was da passiert, können sie einfach nicht verstehen. Wie ist das möglich, wovon sie da gerade Zeugen werden? Sie werden Zeugen, dass auf einmal Männer, die ja relativ ungebildet waren, auf einmal in ihrer Muttersprache ihnen die großen Taten Gottes verkündigen. Und ja, das ist sehr, sehr interessant, weil ja diese Juden wirklich die Repräsentanten von den ganzen Völkern umherum sind. Wir haben ja hier diese Aufzählung. Könntest du das Bild einmal bitte anmachen? Wir haben diese Auflistung der verschiedenen Länder oder auch Völker und sie werden hier von Osten nach Westen aufgezählt. Und das ist ganz interessant. Hier steht, es sind Parther, Meder und Elamiter. Das sind drei verschiedene Völker. Dann wird weitergemacht, Bewohner aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Das sind verschiedene Länder oder in unserem heutigen Verständnis verschiedene Staaten. Und die sind hier alle aufgeschrieben, ein bisschen anders teilweise, weil es auch auf Englisch, meine ich? Nee, passt eigentlich von der Sprache her. Genau. Und es sind Römer. Damit ist die Besatzungsmacht, die in Jerusalem war, auch unter ihnen waren Juden dort. Und dann werden die religiösen Gruppen auch nochmal genannt. Juden und Proselyten. Proselyten waren auch Juden, aber nicht Juden, die von Geburt an Juden waren, sondern Heiden, die zum Judentum konvertiert sind. Und zum Schluss werden noch die Kreter und Araber genannt. Und sie stehen zum einen für die Völker des Westens und für die Völker des Ostens. Und gleichzeitig stehen sie aber auch für Bewohner des Festlandes und auch Inselbewohner. Und hier wird sehr, sehr deutlich, wie umfassend hier das Publikum ist. Es soll hier wirklich, Gottes Botschaft soll hier wirklich in die ganze Welt hinausgehen. Hier wird sie nur Juden verkündigt. Und auch das hat einen sehr, sehr interessanten Hintergrund. Es gab nämlich eine Zeit, da haben alle Menschen auf der Erde die gleiche Sprache gesprochen. Wir lesen davon in 1. Mose 11. Alle Menschen haben die gleiche Sprache gesprochen und sie waren stolz und sie wollten sich profilieren und sie wollten unabhängig von Gott sein und haben sich gegen Gott aufgelehnt und haben zusammen ein großes Vorhaben gehabt, und zwar einen großen Turm zu bauen, um sich in der Welt bekannt zu machen. Und Gott hat das gesehen, hat gesagt, nee, nicht mit mir, ich bin hier Gott. Und hat sie verwirrt. Und sie haben auf einmal alle verschiedene Sprachen gesprochen und konnten dieses Vorhaben nicht beenden. Sie haben sich verteilt und so ist jeder seinen Weg gegangen. Und so waren die Menschen verstreut. Das Interessante ist aber, dass direkt am Anfang von Kapitel 12, was direkt nach dieser Geschichte steht, gibt Gott Abraham eine Verheißung. Und zwar, dass er der Vater eines großen Volkes sein wird. Und er sagt zu Abraham im dritten Vers von Kapitel 12, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott gibt sofort, nachdem er die Menschen zerstreut hat, gibt er einen Ausblick darauf, ich werde sie auch wieder zusammenführen, ich werde sie auch segnen. Und das werde ich durch dich machen und durch das Volk, was ich aus dir entstammen lassen werde. Und ich finde das so genial, wie Gott diesen Plan sofort umsetzt. Er schafft sich ein Volk, das Volk Israel, er geht mit ihnen einen Weg, er befreit sie aus Gefangenschaft, er führt sie in das verheißene Land. Und ja, ganz am Höhepunkt angekommen, stellt er durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, wieder die Verbindung zu den Menschen hin. Durch das Wirken seines Sohnes, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist, der Zeichen und Wunder vollbracht hat, der Menschen geheilt hat, der Menschen befreit hat, der verkündigt hat, worum es im Reich Gottes geht und der damit bis ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist und am dritten Tag wieder auferweckt worden ist. Und hier kommt das Finale. An Pfingsten ist das Finale, und zwar die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jetzt wird das umgesetzt, was Gott Abraham damals versprochen hat. Und zwar, dass er alle Völker durch das Volk Israel segnen wird. Hier empfangen die Juden Gottes große Botschaft in ihren Muttersprachen, um sie zu verkündigen, damit diese Botschaft in alle Welt hinausgetragen wird und in ihrer Muttersprache verständlich wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Fast alle damals konnten sich irgendwie auf Griechisch verständigen. Das ist ähnlich wie bei uns auf Englisch. Natürlich können die einen besser Englisch, die anderen weniger, aber so im Urlaub, man kommt klar, sagen wir es mal so. Und so ähnlich war das damals mit Griechisch. Und trotzdem ist es elementar wichtig, dass die Menschen dass die Menschen vom Wort Gottes in ihrer Muttersprache erfahren. Zum einen, weil die Muttersprache eine Identität mit sich bringt. Die Muttersprache lernen wir als Säuglinge und sie schafft Identität, sie schafft Kultur in uns und ein Zugehörigkeitsgefühl. Und die Muttersprache ist unsere Gefühlssprache. Sie erreicht uns nicht nur im Kopf, sondern vor allem im Herzen. Und ich habe das erlebt. Vor 10 Jahren war ich mit einer amerikanischen Band auf Europatour als Fahrer und ich war nicht, wer weiß wie gut in Englisch in der Schule und musste das wirklich üben. Und dann waren wir auf Tour, mein Cousin war auch mit dabei und wir haben fast den ganzen Tag nur Englisch gesprochen. Und nach ein paar Tagen ging das auch relativ gut und dann fing ich sogar an, nachts auf Englisch zu träumen. Aber es tat so gut, nach einem langen Tag, wenn mein Cousin und ich im Hotelzimmer dann wieder Deutsch miteinander gesprochen haben. Weil wir uns auf einer ganz anderen Ebene verständigen konnten, in unserer Muttersprache. Und das zeigt, warum das hier passiert ist. Weil Gott nicht möchte, dass seine Botschaft nur hier im Kopf ankommt, sondern sie soll im Herzen ankommen. Gottes große Taten wollen uns Menschen berühren. Und diese großen Taten, wir haben von der Schöpfung gelesen, Gott ist der Schöpfer dieser Welt, dieses Kosmos. Er hat einen unglaublich wunderbaren Plan mit seinem Volk Israel angefangen und auch weitergeführt. Er hat seinen Sohn geschenkt. Der hat Zeichen und Wunder vollbracht, der hat geheilt, der hat freigesetzt, er ist gestorben und wieder auferstanden. Er hat alles vorbereitet, dass wir Menschen von unserer Schuld, von unserer Scham und von unserer Angst befreit werden. Und diese Botschaft, die gilt allen Menschen. Und diese Botschaft möchte Gott allen Menschen weitergeben, und zwar in ihrer Muttersprache. Durch sein Volk möchte er alle Völker segnen. Und das ist hier passiert an diesem Tag wie eine Explosion. Und diese Explosion hatte eine Druckwelle. Sie hat sich verteilt. Sie war nicht nur vor Ort, sondern sie hat sich verteilt. Und sie hat eine Reaktion hervorgerufen. Eine Reaktion vor Ort, da bei dieser Menge. Und davon lesen wir in Vers 12 und 13. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind von süßem Wein betrunken. Alle gemeinsam haben, sie sind ratlos. Sie können sich das alle nicht erklären. Sie sind außer sich. Aber sie reagieren trotzdem unterschiedlich darauf. Die einen hinterfragen, was hat das zu bedeuten? Ich spinne jetzt mal weiter. Vielleicht stellen sie sich die Frage, dass dieses was hat das zu bedeuten, ist ja eine Zusammenfassung von der Reaktion dieser Menschen. Was könnte das mit mir zu tun haben? Was hat es auf sich mit diesen großen Taten Gottes, mit seiner guten Botschaft? Und wieder andere haben gespottet. Sie haben gesagt, sie sind von süßem Wein betrunken. Sie konnten das nicht begreifen und haben es gleich abgelehnt. Nee, verstehe ich nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Sie sind stolz geblieben. Weil sie es nicht verstehen konnten, konnte es nicht richtig sein. Dann mussten die betrunken sein. Und deshalb haben sie es abgelehnt, genauso wie die Menschen damals in Babel. Und auch heute und auch in der Bibel im weiteren Verlauf der Gemeinde können wir diese beiden Reaktionen sehen. Die einen sind begeistert von dem, was sie hören, von Gottes großen Taten, von dem Evangelium. Und sie kommen zu Gott, sie fangen an, Jesus nachzufolgen. Und die Gemeinde wächst. Ich habe das eben gesagt, wie diese Druckwelle. Und das ist bis heute so. In Ländern, wo vor Jahrzehnten noch Christen stark verfolgt wurden, oder aber jetzt vielleicht auch immer noch verfolgt werden, da wird Gottes Gemeinde viel, viel stärker gebaut als zum Beispiel bei uns hier im Westen. Da kommen so viele Menschen zu Jesus. Aber auch heute noch werden Menschen aufgrund ihres Glaubens abgelehnt und sogar verfolgt, getötet zum Teil sogar. Und das haben auch die Apostel und die Jünger Jesu erlebt. Sie haben auf der einen Seite krasse Bekehrungen erlebt. Alleine an diesem Tag, nachdem Petrus erfüllt vom Heiligen Geist gepredigt hat, haben sich 3000 Menschen ihnen angeschlossen und sind Jesus nachgefolgt. Und dann steht, und dieser Gemeinde kamen täglich neue hinzu. Und gleichzeitig haben sie aber auch erlebt, wie sie verfolgt wurden, wie sie gesteinigt wurden, wie sie getötet wurden für ihren Glauben. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte zum Schluss uns ansprechen. Wie reagieren wir darauf? Ich meine, wir sind hier in einer Gemeinde, wir sind im Gottesdienst. Da kann ich so ein bisschen davon ausgehen, dass wir jetzt nicht unbedingt vielleicht zu der Spöttergruppe gehören. Wir lehnen es zumindest nicht komplett ab. Wahrscheinlich wurden viele von euch schon mal von Gott begeistert und Gott hat sie angesprochen. Wir führen ein Leben mit Gott. Aber sehnen wir uns auch danach, dass der Heilige Geist in uns wirkt? Vertrauen wir darauf? Ich habe schon deutlich gemacht, der Heilige Geist wirkt ganz, ganz unterschiedlich. Vertrauen wir denn, dass er wirkt? Bei den einen ist es vielleicht wirklich nicht so offensichtlich. Da ist es vielleicht ganz, ganz still und leise. Aber der Heilige Geist wirkt auch im Alltag. Der möchte auch da dabei sein, wo wir vielleicht denken, ja, das ist doch ganz alltäglich. Das ist, ja, ich gehe halt zur Arbeit, ich muss halt einen Haushalt machen. So. Wie soll da denn der Heilige Geist wirken? Und er möchte genau da an uns wirken, weil er in ständiger Gemeinschaft mit uns sein möchte, weil er uns verändern möchte, weil er uns näher zu Gott bringen möchte. Genau da. Und bei den anderen ist es vielleicht auch so, dass sie vielleicht auch Angst haben, dass der Heilige Geist viel zu heftig wirkt. Was passiert denn auf einmal, wenn ich mich da auf ihn einlasse? Und auf einmal passieren Sachen, die auch ich mir nicht erklären kann. Und auf einmal gerät alles außer Kontrolle. Vielleicht haben wir auch manchmal Angst davor, dass wir nicht mehr die Kontrolle darüber haben, wie unser Leben weiter verlaufen wird. Dass wir die Sicherheiten, die wir uns vielleicht hart erarbeitet haben, die wir uns aufgebaut haben, vielleicht manchmal einfach loslassen müssen. Vielleicht haben wir auch Angst vor ablehnenden Reaktionen. Was ist denn, wenn wir dem Heiligen Geist Raum in uns geben und er durch uns verkündigt, durch uns Gottes gute Botschaft den Menschen um uns herum weitergeben? Vielleicht werden wir abgelehnt. Haben wir vielleicht auch Angst davor? Ich will uns ermutigen, heute an Pfingsten uns ganz neu darauf einzulassen, auf dieses Pfingstereignis und darauf, dass der Heilige Geist auch in unserem Leben wirken möchte. Darauf, dass der Heilige Geist nur eine Bitte von uns entfernt ist. Wir brauchen ihn nur bitten und wir werden ihn empfangen. Lass dich auf ihn ein. Nimm den Auftrag wahr, den Jesus uns ausgesprochen hat. Geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Bei jedem in unterschiedlicher Form. Bei den einen in der Nachbarschaft, bei den anderen, wie zum Beispiel bei Efi und Adrian, in weit entfernten Ländern, in ganz unterschiedlichen Kulturen. Bei jedem sieht es anders aus, aber dieser Auftrag gilt jedem von uns. Und das Gute daran ist, wir brauchen den nicht aus uns heraus erfüllen. Wir können den gar nicht aus uns heraus erfüllen. Und wir sollen den gar nicht aus uns heraus erfüllen, sondern wir sollen den aus der Kraft des Geistes, sollen wir diesem Auftrag nachkommen. Ich möchte euch ermutigen, dass Glaube, dass die Beziehung zu Gott keine Kopfsache bleibt, sondern dass dieses Verständnis bei uns wirklich tief verankert ist in unserem Herzen. Dass Gott uns in unserem Herzen ergreift und berührt und wir mit unserem Herzen glauben können. Und dass wir dieses Geschenk, das Gott uns an Pfingsten gemacht hat, dankbar annehmen und nutzen. Damit wir mit Gott in Verbindung leben können und damit auch andere Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Ich möchte dafür beten. Danke Gott, dass du so wunderbar bist, dass du das, was du auseinandergeführt hast, auch wieder zusammengefügt hast. Dass du die Verbindung, die wir durch unsere Auflehnung, durch unseren Stolz, durch unsere Sünde mit dir abgebrochen haben, dass du einen Weg geschaffen hast, um diese Verbindung wiederherzustellen und dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit auch andere Menschen auf dieser Erde, damit alle Menschen von dieser Botschaft hören. Denn deine Rettung, dein Heilmachen, es gilt allen Menschen auf dieser Erde und alle sind es wert, diese Botschaft zu empfangen, weil es alles deine Schöpfung ist. Du hast jeden Menschen geschaffen, um mit ihm in Verbindung zu leben. Und ich bete, dass du uns einfach offen machst, dass dein Geist in uns wirkt und dass wir dich darum jeden Tag neu bitten, dass wir von diesen Ängsten, die wir vielleicht manchmal haben, von diesen Sicherheiten, vermeintlichen Sicherheiten, uns lösen können und dir die Kontrolle abgeben. Weil das, was du wirkst, wahr und vollkommen ist. Und weil das einzig wahre Leben ist und das ist der einzig wahre Sinn, warum wir dieses Geschenk schon empfangen haben in Beziehung mit dir zu leben und andere Menschen in die Beziehung zu dir zu führen. Hab vielen Dank dafür. Amen.